Ich stamme aus einer, wie man so sagt, guten jüdischen Berliner Familie, einigermaßen begütert. Etwa 10 Jahre vor dem Kriege, 14 bis 18, legte mein verstorbener Vater einen größeren Teil seines Vermögens in Terrains an und begründete, das war damals sehr im Schwange, eine sogenannte Villenkolonie. Für uns Kinder war es eine schöne Zeit.
Die Villenkolonie Neudöberitz bei Dalgo, rund 4 Kilometer westlich von Berlin, die eine besondere Weihe dadurch erhielt, dass der Kaiser sie oft besuchte, wenn er sich auf dem benachbarten Truppenübungsplatz erging. Wann genau die Eltern in diese Gegend zogen, geht aus der sehr viel später verfassten Reminiszenz des Juristen Adolf Moritz Steinschneider nicht hervor. Doch muss es um das Jahr 1904 herum gewesen sein. Und seitdem nahm die Familie, so schreibt er, an allen wesentlichen kommunalen Ereignissen wie den Sitzungen des Verschönerungsvereins und des Kaninchenzüchterbundes gebührend Anteil.
Abends ertönte aus dem der Kolonie gegenüberliegenden hell erleuchteten Musikpavillon vor dem Offizierscasino prima Militärmusik. Wagner und friderizianische Märsche natürlich bevorzugt, namentlich wenn Wilhelms Majestät sich in den schönen Anlagen des Casinogartens erging. Mit einem guten Fernglase konnte man ihn dabei sogar beobachten. Wir waren sehr stolz, dass wir die Erdbeeren aus demselben Garten aßen, aus dem auch Wilhelms Leibkoch sie entnahm, wenn er das bevorzugte Leibgericht, Erdbeeren mit Schlagsahne oder Erdbeerbowle bestimmte.
Eine Kindheit bei Berlin. Die Kindheit des Rechtsanwalts und Strafverteidigers Adolf Moritz Steinschneider, den der Berufsweg gut 20 Jahre später nach Frankfurt am Main führt, in die alteingesessene Kanzlei des Dr. Hugo Seckel am Untermainkai, die er 1926 übernimmt und die ihm zugleich als Wohnung dient. 32 Jahre ist er alt und ein Mann für alle Fälle. Als solcher bekommt er es, seinen eigenen Worten folgend, mit Politik, wirtschaftlich zusammengebrochenem Bürger- und Hofstaplertum, Proletariern, Ehescheidungen, Alimenten und Künstlerhonoraren zu tun. Und Mitte des Jahres 1927 auch mit einer kleinen Tochter Marie-Louise, genannt Musch.
Meine Erinnerungen fangen an, wie ich 2 Jahre alt war und im Wägelchen gesessen habe und von meiner Mutter geschoben wurde. Aber dass zum Beispiel mein Vater mich auch gewickelt hat, wie das hat meine Mutter erzählt, daran erinnere ich mich natürlich nicht. Und dann erinnere ich mich an eine Sache, wie mein Vater mich einmal aus dem Mittagsschlaf gerissen hat, um mir den Zeppelin zu zeigen, der zum ersten Mal da über Frankfurt flog. Er musste sofort 33 fliehen und er ist sofort nach dem Reichstagsbrand ist er verschwunden.
Ich war Rechtsanwalt mit ausgesprochen politischer Strafpraxis, aber auch sonstiger ziemlich ausgedehnter Strafpraxis. Als Jude und politisch links eingestellt, wenn auch nirgends politisch organisiert, war ich, wie das ja bekannt ist, bei der Machtergreifung durch Hitler der Verfolgung seiner Banden und Freischärler stärker ausgesetzt als mancher ausgesprochene Politiker oder politische Funktionär. Ich hatte das Glück und konnte, wenn auch völlig ohne Mittel, ohne Pass und zunächst auch ohne Subsidien, aus Deutschland flüchten.
Adolf Moritz Steinschneider, geboren am 20. Juni 1894, als ältester Sohn des Berliner Rechtsanwalts und Justizrats Max Steinschneider und seiner Frau Leopoldine. Denkbar, dass er wie einst Goethe dem Mütterlein die Frohnatur verdankt oder besser den wunderbaren Humor und die Ironie, die er zeitlebens behält. Und dem Vater, neben der Wahl seines Berufes, die politische Haltung. Und die ist nicht besonders kaisertreu, vielmehr entspricht sie der im Kriegstaumel des Ersten Weltkriegs eher seltenen Haltung des pazifistischen Bundes Neues Vaterland, der späteren Liga für Menschenrechte. 1914 wird der Bund gegründet, 1915 verboten, weil er die kaiserliche Idee, den Frieden durch Vernichtung der Gegner zu sichern, für das hält, was sie ist, eine Wahnidee. Und selbst die führenden Vertreter der deutschen Sozialdemokratie sehen das später ein. Philipp Scheidemann am 9. November 1918.
Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Der Kaiser hat abgedankt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Eine Republik, deren führende sozialdemokratische Vertreter lieber mit den alten Generälen paktieren, als alle Macht den Räten zu übergeben. Den Arbeiter- und Soldatenräten und revolutionären Obleuten, die für das Ende der Monarchie gekämpft hatten und nun in radikaler Opposition zur SPD eine freie, sozialistische Republik erkämpfen wollen, wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Doch da ist die Reichswehr vor und schlägt die Novemberrevolution und den Aufstand der Spartakisten 1918-19 blutig nieder. Und die alten kaisertreuen Richter sitzen über sie zu Gericht. Und auch der Student der Jurisprudenz, der 24-jährige Adolf Moritz Steinschneider, wandert als Aufrührer für 10 Monate ins Gefängnis. Mit ein Grund womöglich, warum er sich später als Anwalt für die Rote Hilfe Deutschlands und ihre Ziele engagiert.
Heute noch teilweise wegweisend waren die vorgelegten rechtspolitischen Vorstellungen, zum Beispiel zum Asylrecht oder zum humanitären Strafvollzug. Zu den rechtspolitischen Aktivitäten gehörte aber nicht nur die Forderung nach einer fortschrittlichen neuen Gesetzgebung, sondern auch Protest gegen geplante Gesetzesverschärfungen, gegen Sonderrecht, Schnellgerichte und die Todesstrafe.
Schreibt der Jurist Heinz-Jürgen Schneider über die fast vergessene Arbeit der 1921 gegründeten Schutz- und Solidaritätsorganisation für politisch Verfolgte. Prominente Unterstützung erhielt die Rote Hilfe aus künstlerischen und wissenschaftlichen Kreisen, zu denen unter anderem auch Albert Einstein, Käthe Kollwitz, Max Liebermann, Kurt Tucholsky und Karl von Ossietzky gehörten. 1932 betreute die Rote Hilfe meist ehrenamtlich etwa 9000 politische Gefangene und ihre Familien. Nicht gerechnet die Unterstützung durch ihre Anwälte in ca. 50.000 Ermittlungsverfahren oder Prozessen. Unter ihnen eben auch der Frankfurter Verteidiger Adolf Moritz Steinschneider, der sich daneben in der Deutschen Liga für Menschenrechte engagierte und zugleich Rechtsberater der Deutschen Friedensgesellschaft war. Ein Anwalt der kleinen Leute. Großes Aufsehen erregte seine Verteidigung in einem Mordprozess während der Wirtschaftskrise, wie die Tochter später aus einer Veröffentlichung erfährt.
Und zwar war das der Fall eines Arbeitslosen mit, ich glaube, 3 oder 4 Kindern. Die Stadtwerke hatten ihm das Gas abgestellt. Sie konnten das Essen für die Kinder nicht mehr warm machen. Und dieser Mann hat Familienselbstmord begehen wollen. Aber als alle tot waren, bis auf ihn, hat ihn die Courage verlassen und somit ist er als Mörder angeklagt worden. Und mein Vater hat ihn vehement verteidigt.
Richter und Richterinnen, das Schreckliche an dem Fall Wichmann ist ja gerade, dass er ein Prototypfall ist, ein Fall des täglichen Lebens. Dieses und Ähnliches lesen wir alle Tage in der Zeitung. Und diese Familienselbstmorde sind nicht nur ihrer Begehung wegen so grauenvoll. Das Grauenvolle ist vielmehr die feste Überzeugung, dass sie etwas unumgänglich Notwendiges sind. Es handelt sich um die Zahl derer, die zu viel sind, die gezwungen sind, auszuwandern aus dem Leben, da ihnen selbst für die eigentliche Auswanderung die Mittel fehlen. Und dieser Angeklagte ist zugleich ein drohender Ankläger, der Anklage erhebt gegen die Gesellschaft.
Plädierte damals der Rechtsanwalt Steinschneider. Und er scheute sich nicht, alle die beim Namen zu nennen, die seiner Überzeugung nach statt auf die Zeugen auf die Anklagebank gehört hätten. Das Wohlfahrtsamt, das Jugendamt, das Arbeitsamt, die Direktoren und Generalagenten der Farbwerke Höchst, die mit der Entlassung des unglücklichen Friedrich Wichmann in die Arbeitslosigkeit für seinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abbau sorgten. Ein Plädoyer so brillant wie hochaktuell. Doch Jude und politisch links zu sein, das machte ihn vor allem auch zum Dorn im Auge derer, die einige Jahre später das Sagen bekamen.
Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. Er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen. Keine Spur von irgendwelcher Siegesstimmung oder dergleichen. Er ist nur unterbrochen worden und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende Deutschland.
Man schreibt den 30. Januar 1933. Knapp einen Monat später brennt der von den Nazis stets als Quatschbude verhöhnte Reichstag. Und noch ehe das Feuer gelöscht ist, ist es auch schon den Kommunisten in die Schuhe geschoben und zum bisher ungeheuerlichsten Terrorakt des jüdischen Bolschewismus gemacht. Und wer Glück hat und fliehen kann, flieht. Auch Adolf Moritz Steinschneider. Nicht unmittelbar gefährdet bleiben die Lebensgefährtin und die Tochter zunächst in Deutschland.
Und die Brüder sind nach Italien, weil sie nach Israel ausgewandert sind. Da wollte er nicht hin, Erstens war er kein Zionist und zweitens hat er sich vor der fremden Sprache gefürchtet. Ohne die Sprache, hat er sich gesagt, ist er gar nichts. Ja. In der Schweiz und später in Frankreich, da hat er wenigstens versucht, ein bisschen in seinem Fach zu arbeiten. Ja.
Paris, den 3. Oktober 1937, Rue Broca. Muschelchen, habe nun schon lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht es dir denn? Immer gut? Bin immer noch ganz arm, es ist zum schimmelig werden. Abends, wenn ich schlafen gehe, möchte ich immer Dornhöschen oder Horndöschen oder wie heißt sie sein, um nur ja recht lange schlafen zu können. Morgens aber komme ich mir vor wie Aschelbrötchen oder Arschputtel, weil ich erstens meine Schlappen oft nicht finden kann und manchmal sogar keine Seife habe. Viele Küsse mit Eierschaum und einen mit Butter und Marmelade geschmiert. Das ist ein ganz dicker. Von Vater.
Ein Vater, der Briefe schreiben konnte wie kein zweiter. Und notgedrungen ungezählte Briefe schrieb, mit ungezählten 1000 Küsschen und herzlichen Grüßen an alle. Briefe an die kleine Tochter Marie-Louise in Frankfurt, Briefe an den Bruder Gustav in Tel Aviv.
Lieber Gust, ich danke dir für deinen Brief mit Beibrief und Pfund. Herzlichst, dein Adolf.
Und mit Grüßen aus Zürich.
Wieder mehrere Nieten gezogen in der Ausführung von einigen Aufträgen.
Und wieder.
Ebbe in der Privat- und Geschäftskasse.
Mit Grüßen aus Paris und überhaupt.
Fast nur Rückschritte und Stechschritte.
Im Januar 1938. Bis auf den einen Fortschritt. Das Wiedersehen mit der Lebensgefährtin und der Tochter 3 Monate später in Paris.
Ja, das war natürlich eine große Freude, den Vater wiederzusehen. Da haben wir zunächst in einem kleinen Hotelzimmerchen gewohnt und bis zum Ausbruch des Krieges. Und wo er in den verschiedenen Lagern war, da waren wir erstmal in Angers und da ist mein Vater mal in die Schule gekommen und die Kinder haben gesagt, Tyrannen, Beau-Papa, du hast aber einen hübschen Vater. War mir noch nicht aufgefallen, nein. Kinder beurteilen ja ihren Vater nicht nach der Schönheit, aber irgendwie hatte er da sehr gute Figur gemacht.
11 Jahre ist Marie-Louise Steinschneider alt, als sie mit ihrer Mutter nach Frankreich emigriert, wo sie alsbald die Schulen wechselt wie ihr Vater die Lager, auf der Flucht vor seinen Landsleuten ins südliche, noch unbesetzte Frankreich. Arbeitslager, Internierungslager, in Viabon, Montmorillon, in Mauriac. Ein sogenannter Prestataire, der unbezahlte Schwerstarbeit leisten muss für das kollaborierende Vichy-Regime. Im Straßen-, im Eisenbahn-, im Kasernenbau. 10 Stunden, 12 Stunden am Tag. Bis er schwer erkrankt, in ein Lager für Dienstuntaugliche verlegt und schließlich im Sommer 1942 nach Bellac entlassen wird.
In Bellac dann, wo wir 5 Jahre gelebt haben, waren relativ ruhige Jahre. Da lernten wir uns auch noch ein bisschen besser kennen. Mein Vater und ich wollen Familienleben sozusagen. Und er wusste, dass der Krieg bald zu Ende war, wie ja alle wussten es ja. Und er hatte vor, sofort nach Ende des Krieges zurückzugehen nach Deutschland und zu helfen, einen demokratischen Staat aufzubauen.
Eine Gesellschaftsordnung, die der Kriegsmüdigkeit, Friedenssehnsucht, den Gerechtigkeits-, Glaubens- und Ruhebedürfnis der Völker gerecht wird, ihren Lebensimpuls beschleunigt und ihre Lebensfreude steigert.
Davon hat er geträumt, der Vater der kleinen Marie-Louise. Einer, der trotz der bitteren Not des Exils ungeheuer produktiv war und nicht nur Dankes- und Bittbriefe schrieb, sondern ungezählte Aufsätze über den Humanismus, den Stalinismus, die Ehe, die staatsbürgerlichen Freiheiten und an seinem Buch »Menschheit und Polarität«, das ein Fragment bleiben sollte. »Mein Leben«, schrieb er, »war mir immer eine Versuchswerkstatt, besonders wichtige Widersprüche einzufangen.« 9 Tage vor seinem 50. Geburtstag ging es zu Ende. Am 11. Juni 1944, dem Tag nach dem SS-Massaker von Oradour-sur-Glane, wurde der Rechtsanwalt und Strafverteidiger Adolf Moritz Steinschneider von der zurückkehrenden SS bei Bellac verschleppt und erschlagen.